Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 26. Kampf den Paraden. Angriffe auf die CSDs durch die extreme Rechte. Mit Eike Sanders und Cordelia Hess.
Vorbemerkung. Wir haben diese Folge Mitte August aufgenommen. Das heißt, die Pride-Saison 2025 lief da noch. Wir beziehen uns also mit unseren Aussagen für 2025 auf die Eindrücke und Vorfälle, die wir bis zu diesem Zeitpunkt sammeln konnten. Hallo Eike.
Hallo Cordelia.
Danke, dass ihr so unkompliziert für den Podcast zugesagt habt. Wir beginnen mit der Standardfrage, nur mal wieder im Plural. Wer seid ihr, was macht ihr und wem oder was seid ihr auf der Spur?
Mein Name ist Eike Sanders. Ich arbeite seit über 20 Jahren zum Thema extreme Rechte und Gender. In verschiedenen Zusammenhängen. Im Moment bin ich Teil von NSU Watch und vom Autorinnenkollektiv Feministische Intervention.
Mein Name ist Cordelia Hess. Ich bin Historikerin und ich bin hier hauptsächlich für das Autorinnenkollektiv Feministische Intervention. Wir sind eine Gruppe von Personen, die sich mit der Schnittstelle von feministischen und antifaschistischen Themen beschäftigt und da Recherche macht und Veröffentlichungen. Für das Projekt, über das wir heute sprechen wollen, sind wir ganz schön angewachsen und sind jetzt eine fast über das gesamte Bundesgebiet verteilte Gruppe von Leuten, die gemeinsam recherchieren und Monitoring über rechte Angriffe auf CSDs vornehmen.
Und damit starten wir auch rein. Cornelia hat es gerade gesagt. Wir nehmen das letztens von euch veröffentlichte Monitoring zum Anlass, um ganz allgemein über Angriffe auf CSDs durch die extreme Rechte zu sprechen. Aber natürlich blicken wir dabei auch auf die aktuelle Situation. Es war zwar bis jetzt viel in den Medien, ich würde euch trotzdem nochmal bitten, gebt den Zuhörenden doch einen Überblick, wie ist die Lage rund um die Angriffe auf CSDs und was umfasst dieses Phänomen eigentlich, wenn wir von Angriffen auf CSDs, CSD-Partys etc. in der BRD sprechen?
Wenn wir uns die Zahlen vom letzten Jahr anschauen, muss man sagen, dass wir es mit einer der zahlenmäßig größten extrem rechten Mobilisierungen der letzten Jahre überhaupt zu tun hatten. Es ist im letzten Jahr noch nicht so richtig sichtbar geworden, weil das sehr viele kleine und mittelgroße dezentrale Aufmärsche waren. Aber letzten Endes hat sich da schon angedeutet, dass das hier das neue große Thema der extremen Rechten ist. Und die Tendenz setzt sich dieses Jahr auch fort. Wobei wir in diesem Jahr so ein bisschen auseinandergehen, beobachten von den Mobilisierungen der extremen Rechten, auf denen auch eigentlich so der meiste mediale Fokus ist einerseits, dann einen Bereich von schon sehr lange dagewesenen und auch weiter anwachsenden Mobilisierungen von christlichen FundamentalistInnen. Und dann drittens, und das ist eigentlich das, was am schwierigsten zu fassen ist, aber ganz offensichtlich zahlenmäßig das allergrößte Problem darstellt, das, was wir in unserem Monitoring unter Störungen fassen. Und das ist gewissermaßen alles von Abreißen von Regenbogenflaggen im Vorfeld, Grün an den CSD-Routen, über Pöbeleien am Rande bis hin zu körperlichen Angriffen bei der An- und Abreise oder auf Leute bei den CSDs selber. Und dieser Bereich ist im Grunde genommen zahlenmäßig kaum zu fassen. Und je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, umso deutlicher wird aber, das ist massiv. Es gibt im Grunde genommen keinen CSD komplett ohne diese Störungen, also ohne dass irgendwelche Personen oder OrganisatorInnen oder der gesamte CSD irgendwie im Fokus von Leuten sind, denen das nicht passt und die das auch sehr deutlich machen, entweder verbal oder durch Sachbeschädigungen oder durch Gewalt.
Also wir können das auch für letztes Jahr zumindest in so prozentuale Zahlen fassen, was sozusagen die erstmalige akribische Arbeit war, die wir als AK Fein gemacht haben, nämlich uns alle CSDs anzugucken. Und es gab ja schon Recherchen, wo diese rechten Demonstrationen anlässlich von CSDs erfasst wurden. Aber genau mit dieser Geschichte, die am Rande stattfindet und eben genau in diesem Zusammenspiel von verschiedenen Kräften, die auf unterschiedlichen Ebenen CSDs und queere Sichtbarkeit und queeres Leben in Frage stellen und angreifen, haben wir dann eben doch festgestellt, dass es zu diesen Störungen kommt, die über 33% in den Zeitungen, in den Berichten dokumentiert sind und man davon ausgehen muss, dass es ein enormes Dunkelfeld gibt, sodass wir eigentlich sagen können, ganz viele Sachen sind nicht gemeldet und alle CSDs müssen sich darauf gefasst machen, dass sie irgendeine Art von Angriff und Störung erfahren.
Dann von dieser Einschätzung mal ausgehend, eine vielleicht sehr einfache Frage, die auch erstmal komisch klingt, aber ja durchaus zu erläutern ist. Warum ist die Mobilisierung und der Angriff auf queere Sichtbarkeit und queeres Leben für die extreme Rechte eigentlich aktuell bzw. allgemein so wichtig? Und ich meine dabei ideologisch und strategisch.
Also wir würden sagen, dass die Angriffe auf die CSDs nicht ohne den Kontext des rechten Aufschwungs insgesamt der letzten Jahre zu verstehen ist. Also das Ganze findet statt in einer Zeit einer massiven Mobilisierung der Extremrechten insgesamt auf verschiedenen Ebenen zu verschiedenen Themen. Und gleichzeitig sagen wir auch, dass das Thema, was Gender zu tun hat, dass Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit sehr stark verwurzelt ist in der Gesellschaft und gleichzeitig als Thema der Frage von Solidarisierung, von Forschung, also auch von einer Rechtsextremismusforschung oder von einer antifaschistischen Bewegung ein bisschen unterbelichtet ist. Also dass sozusagen die Überraschung, welche Erfolge junge Neonazis mit einer massiven Queerfeindlichkeit einfahren, eigentlich keine Überraschung ist, sondern abzusehen war, dass nun Normalisierung da ist, die schon lange da ist, aber genau durch diesen Aufschwung der Extremrechten gerade in eine Form gegossen wurde.
Gleichzeitig muss man sagen, dass gerade bei diesen sehr auf eine junge, erlebnisorientierte, Nazi-Mobilisierung ausgerichteten Veranstaltungen Queerfeindlichkeit nicht mal unbedingt das dominante Thema ist. Das ist es zwar in der Mobilisierung, aber wenn man sich die Aufmärsche oder Kundgebungen selber anschaut, dann hatten die zumindest im letzten Jahr noch fast gar keine themenspezifischen Transparente und Slogans. In diesem Jahr ist das ein bisschen professionalisiert und gestreamlined worden, was so queerfeindliche Transpies und äußere Erscheinungen betrifft. Aber die Slogans, die gerufen werden und also damit auch sozusagen das Gefühl, das die auf die Straße bringen, ist eigentlich ein Gefühl insgesamt von extrem rechter Raumnahme. Und was da sehr offensichtlich ist, ist, dass für diese Art von Nazis, für diesen Bereich der extremen Rechten, queeres Leben und Sichtbarkeit von queerem Leben gleichzusetzen ist mit dem, was sie so als linksgrün versiffte Gesellschaft wahrnehmen und benennen. Also, dass es so eine Gleichsetzung gibt von deren Feindbildern. Queere Leute, linke Leute, Antifaschismus, das, was sie als linken Mainstream insgesamt ansehen. Also so eine gemeinsame Feindmarkierung. Und diese Demonstrationen sind im Grunde genommen eine Macht- und Gewaltandrohung, die auf räumliche Dominanz, vor allem in kleinstädtischen Räumen, ausgerichtet ist. Und Queerfeindlichkeit und die Anstoßfähigkeit von Queerfeindlichkeit ist dann gewissermaßen das Vehikel, auf dem es funktioniert. Aber das, was auf die Straße getragen wird, ist viel, viel breiter.
Ich habe zum Stichwort räumliche Dominanz eine Nachfrage. Ganz platt, warum denn genau jetzt und genau das Thema? Klar, ihr habt gerade gewisse zeitliche Komponenten angesprochen, aber rechte Massenmobilisierung gab es in den letzten 12 Jahren ja immer wieder. Im bürgerlichen Gewand ist Pegida natürlich sehr bekannt, aber es gab ja auch neonazistische Massenmobilisierung, wenn man zum Beispiel an die Hooligans gegen Salafismus-Demonstration 2014 denkt. Und auch sonst gab es in den 10er Jahren extrem rechte Hegemonie in ländlichen Räumen. Warum also 2024/25 so massiv mit Fokus auf die CSDs?
Also im Vergleich zu Pegida ist es ja auch eine andere Klientel, die hier auf die Straße geht. Also wir haben das Phänomen dieser ganzen Neugründung von Active Clubs, Revolte XY, von Gruppen, die durch soziale Medien zusammengehalten sind, aber wir würden auch betonen, dass sich die Leute von vor Ort kennen. Also die kennen sich aus der Schule, die kennen sich aus dem Fußballverein, die haben eine Indoktrinierung erfahren und indoktrinieren sich selbst, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Und es ist was anderes als Pegida, wo wir eine ganz andere Altersstruktur hatten und eine ganz andere Ausformung. Und gleichzeitig durch diesen gesamtgesellschaftlichen Aufschwung, diese Verschiebung des Sagbaren und dann gepaart mit dieser jugendlichen Gewaltfantasie und dem Willen auch zu Macht und Gewalt und Ausprobieren und Grenzen verschieben, passiert, glaube ich, was, wo sich die CSDs so ein bisschen dadurch, dass sie dann an jedem Ort sind, also es geht auch um eine lokale Verankerung, dadurch, dass sie irgendwie vermehrt an vielen Orten dann halt sind, eben genau die Angriffsfläche bieten. Also die Zeit, den Ort für diese jugendlichen Angriffsaktivitäten, an denen sich das dann halt entspannt.
Im letzten Jahr, als das so richtig Fahrt aufgenommen hat, konnte man noch ganz gut sehen, dass das einerseits gerade in den ostdeutschen Bundesländern im Zusammenhang stand mit Kommunal- und Landesparlamentswahlen und dem häufig sehr gut Abschneiden der AfD dabei, was offensichtlich bei Nazis auch zu so einer Art Aufbruchsstimmung geführt hat. Und dann konnte man auch das sehen, was auch schon in früheren Mobilisierungen von der extremen Rechten wichtig war, nämlich dass es ein Kampagnenthema gab, das ganz lange geschwelt hat. Also Queerfeindlichkeit und gegen CSDs zu sein, machen einige Nazi-Gruppen schon seit vielen Jahren. Das war nur bisher nicht sonderlich erfolgreich. Und eigentlich ist so ein bisschen das passiert, was vor Corona mit diesem Thema von, die haben es genannt, unsere Frauen sind kein Freiwild, also rassistische FrauenrechtlerInnen passiert ist. Da hat es schon ganz lange ein Kampagnenthema gegeben und dann gab es ein Ereignis, das mobilisierungsfähig war, nämlich die Silvesternacht von Köln, als viele Übergriffe gegen Frauen im öffentlichen Raum berichtet worden sind. Und dann gab es eine Instrumentalisierung und darauf eine ganz plötzliche erfolgreiche Mobilisierung, die dann Fahrt aufgenommen hat. Und ein bisschen so ähnlich ist es hier auch. Und das Startschussereignis sozusagen, das waren einfach letzten Sommer ein paar von diesen ersten Neonazi-Mobilisierungen. Bautzen ist da ganz deutlich, wo die im Grunde genommen so einen Überraschungserfolg gelandet haben.
Im Jahr 2024 mobilisierte die extreme Rechte rund 700 Menschen in die östlich von Dresden liegende Stadt Bautzen. Ihr Ziel war eine Störung oder sogar Verunmöglichung des CSDs. Schon einen Tag vorher sagten die Veranstaltenden des CSD Bautzen die Party am Abend aus Sicherheitsbedenken ab.
Dann hat es sehr viel mediale Aufmerksamkeit gegeben. Unheimlich viele große Medien waren plötzlich aufgeregt, was denn diese Elblandrevolte ist. Und haben das auch so ein bisschen groß geschrieben. Oh, jetzt gibt es wieder Nazis, die Sport machen. Also die mediale Darstellung hat denen da auch ziemlich geholfen. Und die hatten eben einen plötzlichen Mobilisierungserfolg mit dem Thema, das ganz lange vorher nicht interessant war. Man sieht das in diesem Jahr ganz gut. Die Merchandising- und Mobilisierungsmaterialien, die die benutzen, sind eigentlich Jahre alt und kommen von den jungen Nationalisten oder von der Heimat oder von der Dritte Weg. Und die haben die in ihren Online-Versenden schon seit Jahren im Programm. Für die hat sich nur keiner so richtig interessiert. Und jetzt eben mit diesem aus Nazi-Sicht erfolgreichen Mobilisierungssommer gegen CSDs letztes Jahr ist das explodiert und hat Fahrt aufgenommen. Jetzt hängen sich natürlich da auch andere Akteure dran. Die AfD zum Beispiel war im letzten Jahr noch nicht sehr präsent oder nur an ganz einzelnen Orten präsent. Und die macht jetzt auch mehr und mehr sowohl Social-Media-Beiträge von einzelnen Abgeordneten, als auch, was die häufig machen, ist, dass sie so Infostände in der Nähe von CSDs anmelden und damit irgendwie so einen Anlaufpunkt insgesamt für rechte Mobilisierung da bieten und natürlich auch irgendwie so ein bisschen räumliche Dominanz zeigen wollen.
Ihr habt gerade deutlich gemacht, dass all diesen Mobilisierungen immer Kampagnen vorausgingen. Extrem rechte Kampagnen mit Mobilisierung, primär die sogenannten Kulturkämpfe, haben seit den Zehnern immer wieder auch in die Gesellschaft selbst gewirkt und zum Beispiel bürgerliche Kräfte kippen lassen. Seht ihr die Gefahr auch bei dem Thema? Oder ist da vielleicht doch ein größerer Schritt, der gegangen werden muss? Ich meine, selbst Julia Klöckner hat sich vor 10 Jahren noch auf dem CSD in Mainz mit Plakaten ablichten lassen, um das Bild dann auf Social Media zu teilen.
Man kann da ganz gut dieses Strategiepapier von der AfD anbringen, das kürzlich öffentlich gemacht worden ist, wo es um die Frage geht, wie kann die AfD in eine Regierungsverantwortung kommen? Und deren Strategie dazu ist Kulturkampf. Und zwar im Kulturkampf die Trennungslinien zwischen einem bürgerlichen und linken Lager und einem konservativen und rechten Lager so groß werden zu lassen, dass die CDU dann nicht mehr anders kann, als quasi nach rechts zu rücken und mit der AfD zu koalieren. Und leider muss man sagen, dass in diesem Kulturkampf da an vielen Stellen schon, ja, sozusagen Erfolge zu verzeichnen sind. Das ging die letzten Jahre über, vor allem über so Themen zu geschlechtergerechter Sprache und Transfeindlichkeit vor allem. Und dass das jetzt bei diesen CSD-Demos zusammenkommt, ist ja wahrscheinlich nicht erstaunlich, aber das sind schon auch sehr unterschiedliche Dinge, die da zusammenkommen. Man hat bei der CDU gerade in der Debatte um Frau Gebosius-Gerstorf gesehen, dass der Paragraph 218 Schwangerschaftsabbrüche ein ganz, ganz heikles Thema ist und auch ein Thema, das unheimliches Spaltungspotenzial hat.
Anfang Juli 2025 wurde Frauke Prosius-Gersdorf auf Initiative der SPD als eine von drei neuen Verfassungsrichterinnen vorgeschlagen. Einige Rechtsaußen-CDUlerinnen kündigten trotz vereinbarter Zustimmung an, die Wahl der neuen Verfassungsrichterinnen wegen Prosius-Gersdorf nicht zu unterstützen. Begleitet wurde dies von einer breiten extrem rechten Kampagne, die auf vielen Verzerrungen und falschen Aussagen beruhte.
Paragraph 218 ist jetzt nicht unbedingt das, was bei CSDs hauptsächlich auf der Straße verhandelt wird, aber da sind irgendwie alle Themen von Gender, Geschlechtergerechtigkeit, Gleichstellung, sexueller und körperlicher Selbstbestimmung und allem Möglichen irgendwie so vermischt worden in dieser Kulturkampfrhetorik. Und da muss man sagen, das ist nicht unbedingt, was die AfD erfunden hat. Die erfindet selten Sachen, sondern wanzt sich an viele Sachen ran. Diese Vermischung und Pathologisierung von, ah, das ist irgendwie alles Gender-Gaga und wir wollen mit dem allen nichts zu tun haben, das ist das, was eben auch in der CDU oder in anderen konservativen Kreisen schon seit Jahren sehr vorangetrieben worden ist und was sich da jetzt so ein bisschen auf der Straße zuspitzt. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass es natürlich auch konservative Kräfte gibt, die sich dem widersetzen. Zum Beispiel in den Kirchen ist da gerade ganz viel Bewegung und sehr viel Diskussion. Und es gibt lokale Beispiele, wo die Kirchen, auch katholische Kirchen, sich positiv gegenüber dem CSD äußern, was dann wiederum nicht unwidersprochen bleibt. In Fulda gab es zum Beispiel diesen Sommer. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Bewegung drin. Und letzten Endes, ja, geht es genau darum, dass die Gräben so vertieft werden, dass letzten Endes das konservative Lager im extrem rechten Lager endet.
Um das noch zu ergänzen, das lässt sich ja auch auf anderen Themenfeldern beobachten und wo es dann auch für die CSDs und queere Bewegungen prekär wird, sind eben genau die Fragen, wo eine CDU letztendlich aber auch Teile der SPD, einer queeren Bewegung und vor allen Dingen auch einer demokratischen Zivilgesellschaft bereit sind, die Solidarität zu entziehen. Also wenn da dann wirklich Debatten geführt werden, ob CSDs jetzt eine politische Kundgebung sind und die den Schutz und die Rechte von politischen Kundgebungen genießen sollten oder halt nur eine verzichtbare Party sind, dann sind das eben genau die Sachen, die diese Gräben vertiefen und die dann eben auch sehr gefährlich werden für queere Sicht für queere Rechte, aber auch für ganz viele andere zivilgesellschaftlichen Bewegungen und vor allen Dingen auch Vereine auf ganz anderen Feldern. Also alles, was dann eine demokratische Zivilgesellschaft ist, die dann auch von der CDU auf einer Grundlage von Neutralitätsgebot und Gemeinnützigkeitsdebatten, von kleinen Anfragen, wie linksradikal die Omas gegen rechts sind und so weiter, attackiert werden. Das sind alles Sachen, wo dann, ja, man sagen muss, dass rechte und konservative Kräfte halt den Job der AfD machen.
Aber nochmal ganz explizit auf das Thema zumindest homosexuellen Rechte und starke Konservative. Ich meine, auch in deren Spitzenpersonal gibt es ja Leute, die immens von dem Fortschritt der queeren Bewegung profitiert haben und zumindest deren Partnerpersonen ja von einem gesellschaftlichen Backlash in dem Thema stark betroffen werden. Und trotzdem spielen die das zum Teil extrem mit? Ist das einfach falsche politische Analyse oder ist das Kalkül, dass sie glauben, in irgendeiner Art der Verhandlungen kriegen sie sonst Themen, die ihnen wichtig sind, durch und sonst können sie den Tiger quasi reiten?
Ich habe den Eindruck, dass das so ein bisschen auf einer Spaltungslinie beruht, die schon viel länger in der ganzen Problematik zumindest angelegt war. Nämlich dieser Spaltungslinie, es gibt irgendwie die guten, noch weitestgehend normalen Homosexuellen, Schwule und Lesben, die in stabilen Partnerschaften leben und das weitestgehend ohne Aufhebens tun. Und dann den CSD, wo Leute Sexualität sichtbarer machen, die laut sind, die zumindest für einen Tag dann das Stadtbild bestimmen. Und da gab es ja schon relativ lange eigentlich so eine Idee von, es ist mir egal, was die bei sich zu Hause machen, aber müssen die das auf die Straße tragen oder müssen da Leute mit Hundemasken rumlaufen und Dildos schwenken und so weiter. Also da hat es schon sehr lange so eine Möglichkeit gegeben, sozusagen konservativ und schwul oder lesbisch zu sein und aber gleichzeitig CSDs nicht gut zu finden, nämlich mit so einer Argumentation, ja, aber das sind ja nicht dieselben wie wir oder die machen nicht dasselbe wie wir, das sind nicht dieselben politischen Zeichen und Ziele. Und ich denke, darauf wird auch in dieser Frage weiter abgezielt. Also ich glaube, vielen ist vielleicht auch nicht klar, wie integraler Bestandteil Homophobie in diesem ganzen Feld ist. Und viele denken eigentlich, na, es geht hauptsächlich um Transfeindlichkeit und da bin ich on board. Das finde ich irgendwie auch richtig, dass Kinder keine Pubertätsblocker nehmen dürfen und solche Sachen. Und können sozusagen nicht sehen, wie sehr von der extremen Rechten und auch von einem viel weiteren gesellschaftlichen Feld eben alle diese Themen, wie vorhin erwähnt, auch noch mit Paragraph 218 und mit körperlicher Selbstbestimmung in einen Topf gepackt werden und angefeindet werden. Das wäre so ein bisschen mein Gedanke, warum konservative Schwule und Lesben sich da ein bisschen safe fühlen und vielleicht auch ein bisschen zu safe, wenn man sich diese Gemengelage anschaut.
Nach dem Exkurs dann doch wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, den direkten Angriffen. Es wird auch bei den Angriffen immer wieder ein Augenmerk auf Ostdeutschland gelegt. Aber ich habe mir mal die Karten angeguckt und auch Westdeutschland hat da einige Baustellen, wenn vielleicht auch nicht so dicht. Hinkt der Westen einfach mal wieder 5 Jahre hinterher, salopp gesagt? Oder kann die extreme Rechte gerade in dem Feld spezifisch regional in Ostdeutschland besser mobilisieren, weil dort einfach schon viel länger und breiter der Kampf um die Straße praktiziert wird?
Also ich glaube, einerseits muss man ganz klar sagen, Hotspot war letztes Jahr Sachsen. Also in Sachsen ist der höchste Anteil von CSDs, die angegriffen wurden und wo es rechte Demonstrationen gab, ganz eindeutig. Brandenburg hatte viele Angriffe und relativ wenig rechte Demonstrationen, aber da ist sozusagen diese dezentralen, unangemeldeten Angriffe sehr stark verbreitet. Und gleichzeitig genau das, also genau solche einzelnen punktuellen Phänomene sieht man lokal im Westen genauso. Also da, wo eine Nazi-Bewegung sich etablieren konnte, vielleicht auch auf alte Strukturen zurückgreift, das haben wir aber überall, auch im Osten, dass alte Kader dann auf die Bildfläche treten und die Infrastruktur stellen. Also der viertgrößte Aufmarsch, Nazi-Aufmarsch dieses Jahr war in Pforzheim. Also wo auch ganz klar eine lokale junge Nazi-Struktur mit über 70 Teilnehmenden einen Nazi-Aufmarsch durchgeführt hat, der jetzt auch kein konservativ-bürgerliches Erscheinungsbild hatte, sondern ganz klar gewaltbereit und mit Lust auf Gewalt dort aufgetreten ist, gegenüber einem CSD, der jetzt ja auch nicht unbedingt riesig war.
Ich denke auch, wenn man sich die Zahlen vom letzten Jahr und auch so ein bisschen die Entwicklung in diesem Jahr schon anschaut, ist es sehr viel weniger ein Ost-West-Gefälle als ein Stadt-Land-Gefälle. Und das liegt einfach daran, dass in kleineren Orten die CSDs viel kleiner sind und da viel schneller so ein zahlenmäßiger Kipppunkt erreicht werden kann. Und das ist natürlich was, was Nazis auch sehen. Und was dann auch wichtig ist, und das ist sowohl in Ost- wie in westdeutschen Kleinstädten häufig gegeben, dass es eine Struktur von einer Nazi-Partei gibt, häufig eben Heimat oder Dritter Weg, wo es ältere, erfahrenere Leute gibt, die Anmeldung machen und Strukturen stellen und dann in so einer Gemengelage mit so einer jüngeren Nazi-Szene, die dann so die Mobilisierungsmasse stellt. Wobei man hat dieses Jahr auch eigentlich gesehen, dass es durchaus auch Nazi-Kundgebungen gab, die überhaupt nicht aus dieser Jung-Nazi-Szene bestanden haben, die so das mediale Bild füllen, sondern es gibt auch im Westen, Fulda war auch wieder ein Beispiel, oder auch Neumünster, wo einfach Heimat und dritter Weg diejenigen waren, wo auch eher die ältere Generation dann auf der Straße war. Also es ist auch einfach so eine Reaktivierung von existierenden Nazi-Strukturen, teilweise dann in Verbindung mit Jüngeren. Und das ist eher regional kleinstadtspezifisch als ostspezifisch. Und dann, wir reden jetzt die ganze Zeit über die extreme Rechte, aber ich denke, es ist auch immer wichtig, nochmal zu betonen, dass bei diesem ganzen Umfeld von Störungen bei CSDs wir in der absoluten Masse der Fälle überhaupt nicht wissen, wer da die TäterInnen sind. Man kann fast Täter sagen, weil das, was AugenzeugInnen berichten, im Allgemeinen Männer sind, die pöbeln und angreifen und Bierflaschen werfen und so weiter. Aber da ist überhaupt nicht klar, ob das Leute sind, die sich irgendwie der extremen Rechten zugehörig fühlen. Viel wahrscheinlicher ist einfach, dass dieses Thema so universal und einfach verfügbar ist, dass alle möglichen Leute sich aufgerufen fühlen, CSDs anzugreifen, und das sowohl im Osten wie im Westen.
Potenzielle breitere Täterschaft habe ich auch noch auf dem Zettel, denn ihr habt schon ganz am Anfang christlichen Fundamentalismus erwähnt. Wollt ihr dazu noch 2 bis 3 Sätze sagen, bevor wir auf Gegenstrategien kommen? Ganz grundlegend, welche Rolle nehmen AkteurInnen aus der fundamentalistischen Ecke denn gerade bei den Angriffen ein?
Also wir beobachten die Gruppen ja auch schon lange, also ich ja auch in meiner Arbeit dann auch zur Anti-Choice-Bewegung, also zu organisierten AbtreibungsgegnerInnen, und es ist auch hier das Klientel, was ich einzeln dann auch schon sehr viel länger, aber eben unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit gegen CSDs positioniert und Kundgebungen anmeldet und dort immer mit einer relativ kleinen Zahl vertreten ist, sich auch selten, manchmal aber schon mit den Neonazis mischen, aber halt genau so ein christlich geprägte stationäre Kundgebung machen, um sozusagen zu zeigen, dass sie diese, was weiß ich, wie sie sie nennen, diese Dekadenz, diese Perversion, Geschlechterverwirrung und so weiter, dass sie die verurteilen. Da haben wir Akteure aus beiden Konfessionen, also wir haben ultrakatholische Gruppen wie Tradition, Familie, Privateigentum, ultrakatholische Kleingruppe mit auch gerade sehr aktiven, jungen Mitgliedern, die zu verschiedenen Themen auch tatsächlich immer so in Zehnergruppen in verschiedenen Universitätsstädten auch oft präsent sind und so eine stationäre Kundgebung machen. Auch jetzt dieses Jahr in Deutschland, ich erinnere mich an Potsdam, andere Städte, in München war eine andere katholische Gruppe, Christkönigtum, und dann eben dann je nach regionaler Verteilung dann eher im Nordwesten dann eher evangelikale Gruppen, teilweise baptistische Gruppen, die eben genau in so Handvoll Leute sehr, sehr, sehr resistent dort stehen und Präsenz zeigen und eben genau durch eine öffentliche Thematisierung, die allen, falls sie als lächerlich betrachtet, eben auch als Akteur, genau auf dieser Ebene, wo das als Kulturkampf verhandelt wird, schon lange bereitstehen, schon lange die Thesen haben, schon lange ihre Kampagnen haben gegen Frühsexualisierung, Geschlechterverwirrung und so weiter. Das sind genau die Sachen, die als Stichworte dann auch in so einen größeren Diskurs einfließen.
Genau, thematisch sind das auf jeden Fall die VorreiterInnen, die das schon ziemlich lange gemacht haben. Man muss aber auch sagen, dass so das Bedrohungs- und Gewaltpotenzial, was von denen ausgeht, und so das Auftreten auf der Straße sehr, sehr anders ist als diese militanten Neonazis. Und man beobachtet das auch, also CSD-TeilnehmerInnen nehmen das eher als lächerlich wahr, binden das irgendwie in lokale Spontan-Performances ein oder so. Und das trauen sich die meisten bei diesen Neonazi-Gruppen eben doch nicht, weil da ein ganz anderes Gewaltpotenzial vorhanden ist.
Dann kommen wir zum Ende immer zu dem Teil, der die Leute natürlich auch ins Tun bringen soll. Hier nochmal ein anderer Aspekt, und dabei möchte ich nicht paternalistisch oder von oben herab sein und auch nicht von außen hemdsärmliche Vorschläge reinrufen, aber bei eurer Expertise kann sich ja doch einiges ableiten lassen. Von daher, was würdet ihr denn strategisch den Veranstaltenden aller Arten von queeren Protesten und Paraden in der aktuellen Situation und bei den aktuellen Angriffen raten?
Also zur Transparenz können wir sagen, dass wir die AK-Fein 24 waren nicht in CSD-Organisationen Aktionen eingebunden waren. Wir haben uns ja aber auch vergrößert und arbeiten sozusagen in einem breiteren Netzwerk und sind gut vernetzt mit Organisierungen, die wirklich CSDs selbst organisieren und vor allen Dingen auch diese Soli-Rides, also die solidarischen Anreisen, die es vor allen Dingen auch in ostdeutschen Ländern gibt zu den Prides aus den größeren Städten wie Berlin, Dresden, Leipzig. Da sind wir auch im engen Austausch. Nichtsdestotrotz ist natürlich der erste Ratschlag, sich zu vernetzen und sich auszutauschen, also voneinander zu lernen, auch gerade wenn die kleineren Städte vielleicht ihre erste Pride organisieren. Da ist eine große Solidarität, können wir beobachten, sowohl von CSD-Orgas untereinander, sich zu helfen, Wissen zu teilen, Ressourcen zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch sehr ausschlaggebend, weil das Wissen ist da. Da würde ich dann auch sagen, in Sachsen als ein Hotspot und mit einer langen Geschichte von der Konfrontation mit extrem rechter Gewalttätigkeit. Da sind Konzepte, die wir zum Beispiel in Dresden sehen, wo das sehr gut funktioniert. Eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Spektren, eine gewisse Arbeitsaufteilung, ohne dass es zu einer Spaltung führt. Also wo wir auch zum Beispiel aus anderen Diskussionen, aus anderen Städten, die so eine Vorstellung, dass eine Antifa gemischt im normalen Antifa-Look den Schutz macht und der bunte CSD ungestört feiernd demonstrieren kann, dass sowas vielleicht auch nicht unbedingt immer ratsam ist oder sozusagen da auch einfach genau eine Kommunikation und ein Austausch und auch das Pflegen der Schnittmengen durchaus wichtig ist, weil ich glaube, das wird dann auch in solchen innerlinken Diskussionen vergessen, dass ja die Realität ist, dass es Schnittmengen gibt. Es gibt queere Antifas, wir wollen auch queere Antifas sein. Und es gibt antifaschistische Queers, die antifaschistisch sind, sich auch so politisieren und so auch auftreten. Und ich glaube, genau diese Schnittmenge ist auch nochmal wichtig zu pflegen.
Ich finde, aus der Draufsicht auf die Angriffe gegen CSDs kann man noch recht deutlich sagen, dass es nichts hilft, weniger politisch zu sein. Die CSDs mit einem weniger politischen Motto sind genauso in der Gefahr, angegriffen zu werden, wie diejenigen, die sich zum Beispiel explizit für bestimmte queerpolitische Rechte oder auch explizit antifaschistisch positionieren. Und da gibt es ja auch viele, die bringen direkt CSDs und Kampf gegen Rechtsruck zusammen. Und da kann man ganz klar sagen, von rechter und teilweise auch konservativer Seite werden die alle gleichzeitig oder gemeinsam als Feindbild angesehen. Das heißt, so eine Entpolitisierung im vorauseilenden Gehorsam bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, man wird trotzdem als Feindin markiert und hat dann noch nicht mal sozusagen was entgegenzuhalten. Ich denke, gerade in den kleineren Orten ist es auch ganz wichtig, mit allen Teilen der lokalen Gesellschaften Schnittmengen zu suchen. Und da, wo das möglich ist, denke ich, ist tatsächlich auch Support von lokalen PolitikerInnen, BürgermeisterInnen, OberbürgermeisterInnen total wichtig und macht einen sehr großen Unterschied, sowohl was die Wahrnehmung dieser CSDs betrifft, als auch was eine Positionierung gegen rechte Gewalt und Angriffe betrifft. Also das macht einen totalen Unterschied, ob im Vorfeld oder hinterher eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister sagt, ja, wieso lief doch alles super, oder ob so eine Person dann nochmal deutlich den Medien gegenüber sagt, nein, es hat Angriffe gegeben, es hat Angriffe im Vorfeld gegeben. Und das ist nicht okay, und wir verfolgen das, wir stellen es dagegen. Also die Lokalgesellschaft und vor allem so lokale Politik hat da, glaube ich, auch nochmal eine recht wichtige Rolle, genauso wie Medien, genauso wie CSD-Organisatoren, diese andauernde Gewalt und Gewaltandrohung nicht zu verharmlosen, sondern sichtbar zu machen und deutlich zu machen und sich da immer wieder und fortlaufend gegen zu positionieren.
Jetzt warst du schneller als ich, denn meine nächste Frage wäre genau auf den Punkt. Was sollen öffentliche Institutionen machen? Noch Ergänzungen zu dem, was ihr gerade gesagt habt?
Also ich würde gerne noch problematisieren, dass die Polizeistrategie, wie wir es auch jetzt wieder in Bautzen gesehen haben, was nur gut ging dank einer extra Demonstration, die Strategie, die Nazis direkt hinter dem CSD auf der gleichen Route laufen zu lassen, dahinter vielleicht kräfteschonend oder sowas, weiß ich nicht, wie das argumentiert wird. Politisch halte ich das für einen Skandal und es auch genau dieses, wie wir drüber reden, das als Gegenproteste zu framen, auch mit dieser Polizeitaktik zusammenspielen, dass das auch wirklich nochmal in Blick und öffentlich kritisiert werden muss, eben dann auch von der Verwaltung oder von der Politik, dass das eben genau eine rechte Demonstration gegen queeres Leben sich nicht innerhalb eines Argumentationsaustausches von die einen machen eine Demo pro, die anderen kontra machen, sondern dass es hier um Angriffe auf queeres Leben und queere Rechte geht und das eben nicht eine Demonstration ist, die dann mal eben so locker hinterm CSD herlaufen kann, immer denen im Nacken sitzt, eine potenzielle Bedrohung ist und danach sozusagen auch noch so symbolisch die Strecke von dem ganzen Glitzer säubern kann. Das kann einfach nicht sein.
Ja, und es gibt da auch vielfältige AkteurInnen, die potenziell helfen oder potenziell stören können. In Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr zum Beispiel einige CSDs ziemliche Schikanen durch die zuständigen Ordnungsämter erfahren, wo es um so Fragen ging, wie darf man Toiletten aufstellen? Die wollten inhaltlich mitsprechen an den Reden, die gehalten wurden, um diese Unterscheidung zu machen, ist das eine politische Veranstaltung oder nicht. Und da hängt ja wahnsinnig viel dran. Und ich denke, da ist auch wieder wichtig, sich sozusagen so viele UnterstützerInnen wie möglich zu suchen. Ich würde vielleicht noch ein Wort gerne über Medien verlieren. Das war jetzt auch wieder bei Bautzen so offensichtlich. Da hat nämlich der MDR am Tag danach oder vielleicht auch schon am Abend getitelt, der CSD in Bautzen geht friedlich über die Bühne. Und wenn man sich anschaut, was da passiert ist im Vorfeld, während des CSDs und hinterher, dann war vielleicht für einige Leute auf dieser Demo selbst das okay und friedlich, aber OrganisatorInnen sind das gesamte Jahr über vorher massiv angefeindet worden. Straßenfeste, die die ausgerichtet haben, sind von Neonazis attackiert worden. Es hat die Nazi-Demo selbst gegeben. Dazu hat Eike gerade schon was gesagt. Und im Nachgang sind dann noch Leute bei der Abreise angegriffen worden. Und wenn man sich dieses Gesamtbild anschaut, dann ist dieser Titel geht friedlich über die Bühne, tatsächlich ein Hohn und auch eine totale Verharmlosung. Und wir merken das ja selber beim Monitoring, wenn man sich einfach nur auf die Presseberichte verlässt, dann läuft es in den meisten Orten oder in ganz schön vielen Orten relativ friedlich. Und wenn man aber ein bisschen weiter guckt, Social Media Beiträge, wenn man mit den OrganisatorInnen redet, wenn man mit Leuten redet, die vor Ort waren, dann kommt wahnsinnig viel an Angriffen und Problemen zutage. Und ich denke, das wäre wahnsinnig wichtig, vor Ort einfach noch mehr rauszuarbeiten und nicht zu denken, ah super, 500 Nazis haben nicht als Gruppe die CSD-Demo angegriffen, deswegen lief ja alles super. Also die Schattierungen wären da wichtig im Blick zu haben, um es eben nicht zu verharmlosen.
Und zu guter Letzt die Standardfrage: Was habt ihr denn noch für Tipps oder auch Erwartungen an den Rest der Zivilgesellschaft, die bis jetzt wenig Berührungspunkte mit CSDs und queerer Sichtbarkeit haben? Was könnten und sollten diese AkteurInnen denn leisten?
Ich glaube, für jede zivilgesellschaftliche Gruppe, für jeden Akteur vor Ort wäre es super wichtig und gut und eigentlich eine Selbstverständlichkeit, im Vorfeld auf die CSD-Orga zuzugehen und zu fragen, was braucht ihr? Wie können wir euch unterstützen? Wir sind an eurer Seite und nicht sozusagen sich da nach rechts treiben zu lassen, sich spalten zu lassen, nur weil man vielleicht gerade selbst in diesem Moment nicht die angegriffene Gruppe ist.
Und grundsätzlich sich einfach nicht von diesem Kulturkampf einfangen zu lassen, die Spaltungslinien nicht zu vertiefen, sondern grundsätzlich einzusehen, das, was hier passiert, ist, dass sie ein Hochkochen von einer Infragestellung von queeren Rechten, die schon seit sehr langer Zeit brodelt und die jetzt an diesen Stellen, an diesen Angriffen auf die CSDs sichtbar wird. Alle Bereiche von Zivilgesellschaft sollten sich klar machen, dass es hier eben nicht einfach nur in Anführungszeichen um Fragen von Sprachpolitik oder um Kulturfragen geht, sondern dass es letzten Endes um die Möglichkeit von queerem Leben und queerer Sichtbarkeit im Land und vor allem auch auf dem Land geht. Und dass da natürlich in der Verlängerung einfach queere Rechte allgemeine Menschenrechte sind, für die man eintreten muss.
Ich danke Eike und Cordelia für das spannende Gespräch und dem ganzen AK Fein für die wichtige Arbeit. Wir haben Ihre Recherche sowie die Infos zu dem angesprochenen geleakten AfD-Strategiepapier in den Shownotes verlinkt. Natürlich danke auch an alle Zuhörenden. Auf der rechten Spur gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Podigy und auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz.
Das war Auf der rechten Spur, der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 26: Kampf den Paraden, Angriffe auf CSDs durch die extreme Rechte. Mit Eike Sanders und Cordelia Hess. In der nächsten Folge sprechen wir mit Frederik von Miteinander e.V. über die Landtagswahl Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.